GeekTalk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zum GeekTalk 3513. Heute Abend wieder in trauter Runde. Heute Abend mit dem
Tobi, einen wunderschönen guten Abend, und dem Martin.
Guten Abend, Tobi. Guten Abend, liebe Hörer. Ja, wie vorher schon gesagt, wir sind in der GeekTalk 3513. Insgesamt, ich habe es heute mal beim Backup-Machen entdeckt oder besser gesagt durchgezählt, unsere 86. Folge des gesamten Geek Talks, wenn man die ersten 4 Folgen noch mitrechnet, die damals vor unserem neuen Team entstanden sind.
Mhm. 86 Folgen mit Sonderfolgen oder nur die kontinuierlich normalen Folgen?
Mit Sonderfolgen.
Okay.
Sonderfolgen müsste ich noch abzählen. 10 Sonderfolgen sind damit dabei.
Da waren wir doch fleißig.
Ja, doch haben wir in den letzten 1,5 Jahren circa einiges produziert, so wie es ausschaut. 6,12 Giga macht das Ganze aus auf meinem Backup-Medium. Hm. Auch nicht schlecht. Gut. Dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu der letzten Folge. Wir haben da über die Software von Equinix gesprochen, das
Cover Scout,
genau, Cover Scout. Und da habe ich von 2 anderen gesprochen und das auf der Webseite nicht gefunden. Das lag vor allem daran, weil Equinix die ganze Webpage umgestellt hat. Songgenie ist das, was dir die Texte zu den Musikstücken in die iTunes Library holt. Und die zweite Software, die ich da zeitweise nutze, ist der VPN-Tracker. Für was der gut ist, das weiß man auch, wenn man weiß, was VPN ist.
Das sollte man wissen, ja.
Genau. Und ja, ist immer noch kostenlos, so viel ich gesehen habe, irgendwie bis in September rein. Anfang September, glaube ich.
Bis zum 3. September, ja.
3. September. Also wer letzte Woche noch nicht zugegriffen hat, kann das immer noch tun. Ich glaube, ich habe gehört, du hast mittlerweile auch zugegriffen.
Ja, also ich meine, für umsonst, da gibt es ja keine Gefahr, irgendwie sich zu verkaufen, weil was nichts kostet. Da kann man keinen Fehler machen in dem Sinne.
Gut. Hast du es schon ein bisschen ausprobiert?
Etwas, ja.
Meine Meinung immer noch sehr empfehlenswerte Software, wer Lieder ohne Bilder hat.
Bei mir waren es nicht so viele. Ich glaube, ich hatte nur 5 oder 6 Cover, wo er dementsprechend was nachladen musste. Und deswegen war so der Anwendungsfall bei mir nicht so extrem gegeben.
Gut, aber die 5, 6 haben geklappt, hat er die gefunden?
Das hat geklappt, ja.
Ja, gut. Immerhin ist Tobis Library nun komplett. Ja. Dann hatten wir einen Kommentar, vor 2 Folgen war das, vom Harmsi79. Es ging darum, ich habe ja erzählt, dass wir Schweizer und die Österreicher jetzt neu iTunes in der Cloud, also die Musik, nicht nur Musik und Apps laden können, sondern neu auch Filme. Und da habe ich gesagt, ich wüsste es nicht ganz genau, wie es in Deutschland ist. Und du hast ja da gemeint, das geht bei euch auch.
Geht aber nicht. Ja. Ich habe mich da irgendwie zu einer Aussage hinreißen lassen, die nicht richtig war. Mein Fehler, geht nicht.
Besten Dank für dieses Feedback. Ich habe heute auch nochmals extra auf meinen deutschen iTunes-Account nachgeschlagen, ob es dem wirklich so ist. Und das ist wirklich so. Dafür könnt ihr noch zusätzlich Bücher wiederladen. Ist doch auch etwas.
Ja.
Also ein bisschen mehr lesen, lesen bildet, ja, sagt man so schön.
Ich höre mehr Podcasts.
Ja, gut. Die kannst du über die Podcast-App wieder und wieder und wieder downloaden.
Das ist wohl wahr.
Genau. Und dann haben wir beim letzten Mal noch einen Kommentar von MacD Sam. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da ging es um die iWatch oder generell um solche intelligenten Uhren. Und er freut sich schon richtig auf diese Uhr, weil er dann die ganzen Infos wie eben Telefon und SMS und Facebook und so weiter dann am Handgelenk hat. Ich bin da wirklich gespannt, wie, wenn er dann so eine Uhr hat. Ich glaube, wie ich rauslesen konnte, ist er auch ein bisschen neugierig auf das, was Samsung eventuell präsentieren wird aus diesem Gebiet. Ich bin gespannt, wie das nach 2, 3 Wochen ist, weil meine Erfahrung bei den Uhren, die das hatten, eben nur so Facebook-Status und Telefon und SMS, hat meist dazu geführt, dass nach 2, 3 Wochen der Griff doch immer schneller in der Hosentasche war als der Blick auf der Uhr. Weil je nachdem, was da über die Uhr reinkommt, muss ja sowieso das Telefon in die Hand nehmen.
Das stimmt, ja. Also ich bin auch der Meinung, dass Apple absichtlich noch nicht mit einer Smartwatch am Markt ist, weil es einfach zu wenig Nutzen im Moment bringt, und zu wenig Features drin sind. Und Apple wird es dann was auf den Markt schmeißen, wenn sie wirklich mit einer eierlegenden Wollmilchsau auf den Markt kommen, die wirklich viel mehr kann als die Konkurrenten im Moment.
Genau, wie wir es letztes Mal schon hatten, ich denke auch, die Idee haben sie schon und das wird auch schon fleißig ausgetestet. Es braucht wahrscheinlich einfach ein bisschen Zeit, weil sowas werft man nicht einfach so auf den Markt. Ist doch das, was von Apple vor allem von den Gegnern schon lange gefordert wird, wieder Innovation, wieder was Neues. Und das erste war iPod vor vielen Jahren, dann kam ja das iPhone und dann das iPad dazu. Und wenn jetzt eine Uhr käme, die eben nur genannte Features hätte, denke ich, da würden sie eher abstänken als Freude hervorrufen.
Genau.
Aber ja, nächstes Thema. Erstes Thema, besser gesagt, das war ja noch ein Nachtrag. Yahoo hat Google überholt. Ist doch ein schöner Titel.
Ja, zumindest in den USA.
Genau. Wir hatten es das letzte Mal, das hatte Gerd so schön verdeutlicht. Es ist ja vor allem hier in Europa so, dass Google zumindest bei der Suchmaschine auf Platz 1 ist mit irgendwie 80% oder 95% Anteil. Und das ist ja in den Staaten nicht so. Bis zum Jahr 2008 war Yahoo deutlich in der Führung, hatten sie mehr Besucher, da geht es von Comscore, hat das Ganze gemessen und die messen Unique Visitors, also einmal pro Monat zählt jeder Rechner nur und da kam bis 2008 immer Yahoo an der Spitze und dann hat Google sie überholt. 2011 hat Yahoo nochmals die Spitze zurückgeholt und seither ist Google wieder vorne und jetzt haben sie es wieder geschafft. Und mich hat die Zahl gewundert, es sind genau 4.000 Besucher, die da zwischen sind, zwischen den beiden. Also wenn man davon ausgeht, dass da ein paar Millionen sind, eine sehr kleine Zahl, finde ich.
Das ist richtig. Aber das erklärt wahrscheinlich auch, warum Yahoo so viel Kapital hat, um andere Firmen aufzukaufen. Aus europäischer Sicht und aus europäischen Podcasts hieß es ja immer, wir verstehen gar nicht, woher die das ganze Geld nehmen, aber solche Zahlen, dass jetzt Yahoo wieder Kopf an Kopf mit Google konkurrieren kann, erklären natürlich auch die Kapitalmacht oder die Rücklagen, die Yahoo hat, um andere Firmen aufkaufen zu können.
Ja, also ich generell finde es sehr sympathisch, weil eben, wie gesagt, Monopolist ist, egal welche Firma, sehr schlecht. Und da ist gut, wenn etwas ins Spiel kommt. Und das wäre auch schön, wenn das bei uns passieren würde.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja. Und von dem her auch ein bisschen verständlicher, weshalb auf dem iPhone die ganzen Wetter- und Aktienwerte von Yahoo kommen. Weil eben hier aus Europa denkst du, Yahoo, das war doch mal was früher. Aber eben, die sind noch da und eben, sie holen wieder auf. Das ist doch schön.
Obwohl die aktuelle Yahoo-App für das Wetter nicht gerade hübsch ist auf dem iPhone, das mal noch angemerkt.
Welche meinst du jetzt, die Apple-eigene, oder?
Nee, die, also jetzt nicht von iOS Beta, sondern die Yahoo-App fürs Wetter, die sofort beim iPhone dabei ist.
Ja, also eben nicht die von der Beta, sondern die alte.
Die alte, also nein, das heißt die alte, die jetzt noch aktuelle, weil die Beta ist ja halt nicht für jeden zu bekommen. Also
stimmt, wir sind da ein bisschen...
Deswegen rede ich von der jetzt aktuellen.
Genau, ja. Aber die neue sieht schon einiges anders aus und hat einiges mehr an Features und Daten mit drin.
Das stimmt, ja, ja.
Genau. Aber ja, Wetter-Apps, die sind sowieso irgendwie sehr gefragt, merke ich immer wieder. Auch bei uns auf dem Appland-Blog, das ist etwas, was am meisten gesucht wird, ist Wetter-Apps.
Das habe ich mir auch sagen lassen, ja.
Dann gab es aus einem ähnlichen Lager, Yahoo und Microsoft sind ein bisschen verbandelt. Steve Ballmer, was ist mit dem jungen Herrn geschehen?
Naja, jung ist er ja nicht mehr, weil er geht jetzt in den Ruhestand und böse Zungen haben ja auch behauptet, dass Bill Gates seine Finger mit im Spiel hatte. Das habe ich heute so am Rande mitbekommen oder am Rande gelesen, dass der Rücktritt auch irgendwo was mit Bill Gates zu tun hat und dass es von Bill Gates Seite kam und ihm nahegelegt worden ist, das Unternehmen zu verlassen unter dem Deckmantel des Ruhestandes. Das habe ich heute noch so gelesen.
Andere Quellen haben gesagt, dass er das widerwillig angenommen hat, seinen Rücktritt. Da sieht man wieder mal, wenn man nicht an der Quelle sitzt, was es alles für mögliche Aussagen gibt oder Richtungen gibt oder Gerüchte schlussendlich.
Tja, er ist ja nun sehr umstritten, vor allen Dingen über seine Art, Dinge zu präsentieren oder auf die Bühne zu gehen oder wie er sich auf der Bühne präsentiert. Und da wurde, hat man sich ja immer so ein bisschen lustig drüber gemacht. Also nicht nur ich, sondern auch viele andere.
Du sprichst den Monkey an, zum Beispiel.
Genau. Und ja. Über so ein paar Aussagen hat man ja auch dementsprechend im Nachhinein noch drüber geschmunzelt, wie er sich über das iPhone lustig gemacht hat und so weiter. Er war halt sehr emotionsgeladen und wie sagt man so schön, ihm lag das Herz auf der Zunge und er hat nicht lange überlegt, was er da raushaut. Er war sehr impulsiv oder ist wohl noch sehr impulsiv. Das kam nicht immer so gut an und er hat sich manchmal nicht so genau überlegt, was er so von sich gibt.
Man muss aber auch hier jetzt wieder sagen, das ist wie mit Yahoo und Google. Das Ganze ist natürlich, er ist schon eher der Typ Manager, wie ihn die Staaten kennt, also wie USA kennt. Da sind die Leute anders, da sind die Führungspersönlichkeiten anders. Er ist eher so von meinem Blickwinkel eher nach den Staaten ausgerichtet als ein weltweiter CEO in dem Sinn. Womit ich nicht sagen will, dass er kein guter weltweiter CEO ist, aber ist so vom Managertum, ist er eher so eben der Motivator, der auf die Bühne geht und schreit, Chaka, es geht los. Mhm. Auf jeden Fall 33 Jahre ist er bei Microsoft und seit 13 Jahren, also seit dem Jahr 2000, ist er auf dem Chefposten, auf dem CEO-Posten. Und ist doch, wenn man es ein bisschen so von der Firmengeschichte anschaut, natürlich eindrücklich, wenn du da von fast Anfang an mit dabei bist. Wo er begonnen hat, waren es 30 Mitarbeiter. Aktuell sind es etwas unter 100.000 Mitarbeiter. Begonnen haben sie mit damals, wo er reingekommen ist, um ein paar Zahlen zu nennen, mit 7,8 Millionen Umsatz. Und aktuell sind es 78 Milliarden Umsatz. Das sind natürlich schon große Zahlen, da haben sie Großes bewirkt.
Ja, okay. Böse Zungen behaupten ja, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ne?
Das wurde ja bei Apple schon immer wieder gesagt. Und wie haben wir gesehen? Es geht doch noch vorwärts.
Ja. Okay.
Aber eben ist natürlich ein schwieriger Zeitpunkt zum Abzutreten, weil, wie er ja selber gesagt hat in einem Interview oder an die Mitarbeiter besser gesagt, an der Mitteilung, ist, dass es natürlich einen schwierigen Zeitpunkt ist, jetzt zu gehen, wo Microsoft wieder langsam in Gänge kommt. Weil sie haben ja einiges verpasst, unter anderem auch noch in seiner Führung mit dem Smartphone, also eben das ausgelachte iPhone und das Tablet. Aber mittlerweile holen sie auf, sie machen da gute Geschichten oder im Ansatz zumindest schon mal gute Geschichten und da kann man einiges drauf aufbauen. Ich meine, wie viele Leute haben gesagt, Nokia, die ja vollkommen auf Windows Phone setzen, die sind nächstens tot und die machen nach wie vor sensationell geniale Smartphones. Halt einfach, die Leute tun sich noch ein bisschen schwierig mit dem Windows 8 drauf, aber ich glaube, dass das mit der Zeit immer mehr kommt.
Naja, also sensationelle, geniale Smartphones bezogen auf die Hardware gebe ich dir vollkommen recht, aber die Software, ja, okay, das ist natürlich eine Geschmacksfrage.
Tobi, du musst natürlich immer sehen, es gibt sie, die Apple-Nutzer, so wie wir das sind, und es muss auch noch Telefone für andere geben und du willst auch den anderen, nee, den Satz spreche ich jetzt nicht fertig aus.
Du meinst, du willst den anderen noch kein Android in die Hand drücken, meinst du?
Das hast du jetzt zugesagt, ja. Aber ich hätte das wahrscheinlich vielleicht auch so ausgedrückt.
Ja, ich bin ja der Mann der offenen Worte.
Ja, letztes Mal mussten wir es ja rausschneiden.
Hier wird nichts geschnitten.
Genau. Auf jeden Fall werden wir noch ein Werbevideo in die Shownotes hängen, ein YouTube-Video, wo das allererste Mal der Herr Ballmer ein Windows 1 dazu mal beworben hat. Ich glaube, du hast es dir noch nicht angeschaut, Tobi?
Nein, habe ich mir noch nicht angeschaut. Nein.
Ja, das musst du unbedingt tun. Da sieht man auch, wie der liebe Herr sich, seit es ihn gibt, sich selber treu geblieben ist. Weil er war damals schon, das war glaube ich irgendwie in den 80er Jahren, genau gleich, wie man ihn heute kennt. Musst du dir unbedingt antun, das Video.
Mhm. Naja gut, ja. Viele Führungspersönlichkeiten haben sich ja in den Jahren nicht auffallend verändert. Steve Jobs ist sich ja auch treu geblieben.
Das hat was, ne? Ja.
Aber die Frage, die sich doch jetzt auftut, wer wird Nachfolger von Herrn Ballmer?
Das ist eine gute Frage. Er selber hat ja gesagt, dass sie in den letzten 2-3 Jahren ein gutes neues Führungsteam zusammenscharen haben können. Darf man gespannt sein, ob jemand aus dieser Riege da reinkommt oder ob da vielleicht auch ein Externer irgendwie mit reinkommt.
Ja.
Oder kommt Bill Gates zurück?
Das glaube ich nicht.
Steve Jobs ist ja auch zurück. Nee, ich glaube es auch nicht, aber...
Na gut, ich meine, Microsoft kopiert gerne und vielleicht kopieren sie natürlich auch solche Dinge.
Wer weiß, wer weiß. Ich denke, wir lassen den Punkt jetzt mit dem Satz.
Mir ist da nur spontan eine Person zu eingefallen, die im Moment wahrscheinlich nicht zu Microsoft gehen würde. Was hältst du denn von dem Namen, den Herrn Apotheker, der vorher bei HP war und davor bei SAP war? Der hat ja auch so einige Firmen, sagen wir mal, nicht so rühmlich verlassen.
Deshalb meinst du, passt er jetzt dahin, oder?
Ja, man hat lange nichts von ihm gehört. Vielleicht passt das gut zu Microsoft.
Ich hatte jetzt gerade kurz, wo du gesagt hast, jemand, der schon länger, wie hieß er, Scott Forstale?
Ja, na gut, der war bei Apple, ja.
Eben, der durfte ja gehen. Der ist ja auch noch joblos, oder hat er wieder was? Ich weiß nicht.
So viel wie ich weiß, hat er nichts, ne.
Ja, das wäre doch auch noch einer. Irgendwie. Nee, ich weiß nicht. Ich kenne mich bei den großen Managern nicht aus. Deshalb will ich da nicht eine zu große Prognose
machen. Ja, das mit den Herrn Apotheker, das war auch nur ironisch und sarkastisch ironisch gemeint. Das habe ich jetzt nicht ernst gemeint.
Schon verstanden. Aber nehmen wir doch gleich Microsoft mit ins nächste Thema. Aktuell schießt ja Microsoft wieder in Richtung Google, denn sie erlauben seit neuestem in den Schulen, dass sie bei der Suche, also bei Bing, die Werbung deaktivieren können, sowie Erwachseneninhalte rausfiltern dürfen.
Mhm.
Ich finde das noch irgendwie praktisch oder gut, irgendwie, wenn Kinder nicht unbedingt, wenn sie in der Schule sind, gewisse Werbung dann bekommen, weil da hocken ja verschiedene Leute an den Rechnern und ja, sich nicht ganz so ideal teilweise, was da so in den Werbung kommt.
Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Also gerade im schulischen Umfeld ist das natürlich wichtig, ja, ganz klar.
Also ein guter Schritt, den Google auch nachahmen dürfte.
Ja, ich denke, wenn das gut angenommen wird, dann wird sich Google dementsprechend auch diese Option einverleiben.
Ja, denke ich doch auch. Aber ja, wie wir so schön von Microsoft auf Microsoft gewechselt haben, wechseln wir jetzt von Google auf Google, den Chromecast.
Ist der noch erwähnenswert?
Sagen wir es so, ich verfolge ja ziemlich viel, was so im Web passiert und ich kenne sie auch so ein paar, die über diese Dinge sprechen und schreiben und es wird ja vielweise als das neue Gegenstück zum Apple TV präsentiert, ein Streaming-Device und bla bla blub. Heute Nachmittag, ich musste lachen, als ich glaube beim Cashy habe ich was gelesen, genau, und ich musste lachen, weil das Ganze ist ja nicht in meinen Augen nicht zu vergleichen mit einer Apple TV, weil AirPlay streamt ja das, was du auf dem Gerät hast, direkt, also ist entweder der Inhalt wird gestreamt oder du streamst das, was du auf dem Screen selber siehst und das gleiche oder ähnlich ist es mit dem wie heißt das zweite? Miracast oder wie heißt das andere Format? Mit dem die Androiden streamen oder Teil der Androiden streamen können?
Keine Ahnung. Bevor ich etwas Falsches sage, sage ich da lieber nicht zu.
Gut, dann lasse ich es auch bei dem. Auf jeden Fall, das direkte Vergleichen, finde ich, geht in dem Sinn nicht, weil vom Prinzip her ist das eher ein bisschen wie DLNA. Der Stick, der Google Chromecast, der rendert zwar das Ganze um und du schickst aber von deinem Smartphone oder von deinem Tablet, schickst du ihm quasi nur eine URL zu. Also es geht alles über Google, was du da auf den Chrome rüberlädst. Es geht ja auch nicht zu sagen, ganze Familie, sitz mal hin, wir schauen uns mal die neuesten Fotos an, die ich heute mit dem Smartphone geschossen habe. Das geht nur dann, wenn du deine Bilder nach Google hochlädst. Das gleiche mit den Filmen. Du musst ja auf YouTube hochladen, dass du kannst keine lokalen Daten übergeben.
Und da sehe ich auch das große Problem bei diesem Teilchen, dass ich das eigentlich nach meiner Meinung in flächendeckend nicht durchsetzen kann, weil wir halt keine flächendeckende Breitbandanbindung haben. Sprich, das Ding ist offline eigentlich gar nicht zu benutzen. Was ich zum Beispiel mit einem AirPlay-Gerät ganz einfach auch offline realisieren kann, wenn ich zum Beispiel meine Daten auf dem Mac habe, kann ich sie auch ohne, dass ich einen Internetzugang habe, meine Daten vom Mac auf den Fernseher wiedergeben. Und das ist der große Vorteil zum Beispiel von einem Apple TV. Und dieses Chromecast-Teilchen hat nach meiner Meinung nur zwei Vorteile. Es ist extrem schnell und einfach einzurichten. Und der Preis ist natürlich unschlagbar. Mit $35 ist es natürlich ein Gerät, wo man nicht groß drüber nachdenken muss. Das kann man sich mal kaufen. Das ist so wie der Mitnahmeartikel an der Kasse. Das ist wie eine Packung Kaugummi. Das kaufe ich mir mal. Aber sonst ist das für mich ein Stück dumme Hardware, die im Endeffekt nichts ist ohne ein Gerät, was ich habe, wo ich über streamen kann. Also das Gerät kann ohne Initiative Hardware gar nichts. Das Gerät ist einfach nur ein dummer Befehlsempfänger sozusagen.
Ja, ein Google-Konto.
Ja.
Musst du dafür noch haben. Und eben, Google lässt zwar eine API auf, worüber du gewisse Drittanwendung programmieren kannst, aber genau diese Möglichkeit hat ein schlauer Programmierer und findiger Programmierer abdecken wollen und hat es erlaubt, lokale Inhalte zu streamen, eben ähnlich wie es wir über AirPlay machen, aber das hat Google jetzt wieder rausgesperrt auf diesem Chromecast. Mhm.
Also für mich ist das Teil total überbewertet.
Eben, das wollte ich damit sagen, weil viele Leute, die mich angefragt haben, ja, ich kaufe das, weil $35 gegenüber, was zahlen wir, 99, zumindest Schweizer Franken, 99 oder 110, ja, je nach Angebot, für eine Apple TV, das ist ja ein Drittel, also nicht ganz, aber so in etwa. Ja, man muss aber eben wissen, es ist nicht das alles möglich, wie man über die Apple TV kann. Eben schnell die ganze Familie hinsitzen, Bilder zu zeigen vom Tablet und so weiter. Das muss alles über Google gehen. Und für mich ist das ein weiterer Weg, wie Google einfach persönliche Daten von uns abgreifen möchte. Weil ja, geben Sie halt Ihren Smartphone in die Hand, das irgendwie 4 oder 8 Giga hat, ist doch kein Problem, lad deine Bilder nach Google hoch und dann kannst du sie erst recht noch über den Chromecast nutzen. Hm. Und so hast du einfach immer mehr Daten bei Google und vor allem Google kann da noch mehr deine Wege generieren, wo du was schaust und so weiter. Und das muss einfach nicht sein. Also, finde ich, es sollten auch einige wissen, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Ja, das ist ein weiterer Datensaugrüssel, um das mal etwas plastisch auszudrücken.
Ja, und halt auch dann einen Weg, wie sie dir nachher mehr Inhalt verkaufen können, was natürlich legitim ist, was sie auch haben müssen, weil irgendwie müssen sie das Ganze ein bisschen auch finanzierbar machen. Aber was ich noch interessant fand, ich habe heute in mehreren Orten gelesen, dass Google beginnt, in längeren Dokus, also wenn YouTube-Filme länger sind, Werbung dazwischen zu schalten. Hast du das bei dir auch schon?
Nee, ist mir noch
nicht. Jetzt vor allem im Zusammenhang mit diesem Chromecast-Geschichte. Und das natürlich dann wieder, weil ich selber habe ja bei gewissen von meinen YouTube-Videos auch Werbung drauf, bin aktuell sehr stark am Hadern und das selber wieder am Deaktivieren, weil mich das teilweise so extrem nervt bei anderen YouTube-Videos, wenn da Werbung zum einen vorne dran ist, das ist das Schlimmste, aber auch teilweise unten dran, weil wie ich mache ja unten teilweise solche Texte rein, die gehen ja dann ganz verloren hinter der Werbung. Mhm. Und da bin ich aktuell ziemlich stark mit mir am Kämpfen, ob ich das wieder deaktivieren soll oder nicht.
Naja gut, bei der Werbung am Anfang, das ist ja meistens ein Werbespot. Und damit kann man eigentlich, also ich persönlich kann damit leben, wenn ich jetzt weiß, dass der YouTuber sozusagen seine Arbeit mit finanziert. In Deutschland ist das ja auch ein Geschäftsmodell. Wenn man jetzt zum Beispiel Technik-Reviews macht, dass man halt von diesen Werbeeinnahmen sich auch ein Teil seines Hobbys oder teilweise sind da ja auch professionelle Blogger, die auch von diesen ganzen Geschichten leben. Also von daher sehe ich das etwas humaner. Also ich akzeptiere das durchaus. Wenn ich danach einen Inhalt habe, der mir irgendeinen Mehrwert bringt, der mir irgendeine Information bringt, dann gucke ich mir auch in Anführungsstrichen gerne die Werbung an.
gerne, da bin ich mit dir eins und deshalb hadere ich selber auch noch ein bisschen mit mir. Es geht mir damit darum, wenn ich irgendwie weiß, ich habe ein gutes Video gesehen und dann suche ich es und schau das kurz an und jedes Mal zuerst die Werbung, das ist dann doch ein bisschen mühsam, wenn du da nur schnell was suchen musst und da teilweise auch noch unter Zeitdruck bist.
Ja, okay.
Das aber eben, ist halt alles ein Vor- und Nachteile. Ja, aber eben, wenn es dann wirklich in den Dokumentationen wieder so kommt, wie ich eben heute mehrfach gelesen habe, dass während der Dokumentation dann von Google eingespielte Werbung kommt, dann kann ich ja gleich wieder TV schauen. Da muss ich nicht über irgendwelche eben YouTube oder solche Geschichten gehen.
Ja, also solange die Werbung am Anfang ist und damit komme ich klar, aber wenn sie jetzt mittendrin genau noch Werbung reinschmeißen, das ist natürlich schon etwas, einen negativen Geschmack.
Ja, vielleicht sind das Google-Tester natürlich immer wieder am breiten Publikum und vielleicht sind das einfach wieder irgendwelche Pilotversuche, die sie da übernehmen. Man merkt, ich bin ein bisschen genervt in diesem Chromecast oder nicht vom Chromecast an für sich, ist eine nette Idee und geniale Geschichte, aber was alles im Hintergrund abläuft und wie es funktioniert und wie er teilweise hochgepriesen wird als der wahre Gegner des Apple TVs und bla bla.
Also wenn man ihn von den Funktionen ganz eiskalt gegenüberstellt, ist es kein Gegner. Dann ist es quasi ein simples, ein sehr reduziertes Streaming-Device.
Genau, ja.
Okay, aber wie gesagt,
nächstes
Thema.
Genau. Gehen wir zu einem schöneren Thema. OS X Mavericks. Da kommt ja bald schon irgendwann mal im Herbst dann die finale Version raus. Tobi, du hast es ausprobiert. Ich habe es auch schon ein bisschen rumgetestet. Was sind so deine Hauptpunkte, deine Hauptfeatures der ganzen, die Apple schon verraten hat oder gezeigt hat? Welches gefällt dir da am besten?
Also, was mir am meisten gefällt, das ist die Funktion, dass ich dementsprechend Dateien mit einem Tag versehen kann und dass ich dann durchgehend dementsprechend da ein bisschen mehr Organisation reinbekomme. Also eine weitere oder eine aufgebohrte Etikettierfunktion. Also wir haben jetzt schon im Mountain Lion die Möglichkeit, Etiketten zu vergeben. Ich persönlich nutze das sehr viel, habe aber mitbekommen, dass das von den bekannten Leuten in meinem Umfeld kaum jemand diese Etikettierfunktion benutzt. Das wundert mich eigentlich, weil ich doch da sehr gut mit klarkomme. Und wenn diese Tag-Funktion jetzt noch ein bisschen erweitert ist und noch ein bisschen mehr kann, sehe ich da persönlich einen großen Mehrwert für mich persönlich.
Für mich auch. Ich freue mich darauf. Vor allem eben, wie du sagst, für die Organisation, für die Datenablage ist das natürlich perfekt und super geeignet. Das Einzige, was mich daran ein bisschen nervt, ist, dass es nicht global ist. Also ich kann da nicht an meinem Windows-Rechner sitzen und da nach Tags suchen. Es ist nicht was, wie sagt man?
Plattformübergreifend
funktioniert.
Ja gut, das war mir eigentlich von vornherein klar, dass das ein Ding ist, was mehr oder weniger im Dateisystem hängt und was nur ein Feature ist vom Dateisystem, mehr oder weniger. Und damit muss man klarkommen, da ich mich Gott sei Dank in meinem Büro zu 99% im Apple-Umfeld bewege, lässt mich das relativ kalt.
Ich denke mir, es ist, wie du schon ein paar Mal gesagt hast, wie es halt dann in 10 Jahren und so weiter ausschaut. Das ist dann die Frage, wie es dann ist. Aber eben.
Ja, okay.
So, papierloses Büro hatten wir das Ganze mal.
Ja gut, PDF-Dateien organisiere ich nochmal sowieso etwas anders als jetzt herkömmliche Dateien. Also das kann man mal ausklammern letztendlich.
Gut. Gibt es noch eine zweite Funktion, auf die du dich freust? Oder an der du dich erfreust, musst du sagen?
Naja, das Multi-Monitor-System oder das Handling, wenn man mit mehreren Monitoren arbeitet, das wurde ja deutlich verbessert. Nach meiner Meinung völlig notwendig oder viel zu spät schon. Und darauf freue ich mich am meisten, dass man jetzt endlich wieder vernünftig mit zwei Bildschirmen arbeiten kann, was ja vorher unter Mountain Lion nur bedingt möglich war und was ja auch mehr oder weniger Schmerzen verursacht hat. Und das
auf jeden Fall
haben sie ja jetzt ordentlich umgesetzt und das macht auch richtig Freude. Vorher war es immer so ein bisschen schmerzhaft.
Ja, das ist in der Tat so. Das ist immer die hässliche zweite Seite oder hässliche zweite Monitor mit dem grauen Muster da.
Genau, ja, ja.
Aber eben, bald ist das schon Vergangenheit. Da freuen wir uns doch drauf. Wie schaut es bei dir aus mit Tabs im Finder? Also ähnlich für die Nutzer, die es nicht kennen, wie in Safari oder im Chrome-Browser, den ihr nutzt, oder Internet Explorer, die verschiedenen Tabs. Hast du damit schon ein bisschen rumgespielt?
Ja gut, das sind so Feinheiten, die sind natürlich jetzt sehr praktisch, aber wenn man mit Total Finder arbeitet, war man es natürlich schon gewohnt, diese ganze Geschichte, also mit Drittherstellersoftware.
Genau.
Und von daher ist es jetzt natürlich schön, dass man das jetzt nicht mehr benötigt und dass auch die Leute in den Genuss kommen von Tabs, die jetzt keine Third-Party-Apps sich installiert haben. Von nach meiner Meinung auch ein kleines Feature, was jetzt nicht unbedingt so ein riesen System-Release wert gewesen wäre. Microsoft hätte wahrscheinlich ein Service Pack draus gemacht.
Ja, hast du solche Third-Apps genutzt?
Ja, ja, klar. Also ich habe Total Finder jetzt so in den letzten Monaten auf Mountain Lion genutzt, weil das Dateimanagement schon wesentlich einfach geht, wenn man da so ein paar Tabs hat, in denen man seine Dateien hin und her schieben kann und verwalten kann, weil der klassische Finder, zumindest bis Mountain Lion, da war ja nie so das Gelbe vom Ei. Also da muss man macOS ja nun wirklich einen Minuspunkt hinterlassen. Also mit dem Finder haben sie sich grundsätzlich nicht mit Ruhm bekleckert.
Ja, das ist das, was von Version zu Version immer wieder in der Gerüchteküche schwebte. Der Finder wird total und neu und sowieso überarbeitet. Da haben wir jetzt lange drauf gewartet.
Naja, mit Tabs ist das natürlich keine vollkommene Überarbeitung. Ne?
Nee, auf jeden Fall nicht. Aber immerhin gibt es die Tabs, die ja so einige schon lange gewünscht haben. Eben vor allem die eben solche Third-Apps genutzt haben bis jetzt.
Ich meine, wir wissen ja nicht, was in der finalen Version letztendlich noch an Veränderungen reinkommen wird, was wir bisher noch nicht kennen. Genau. Aber ich glaube, so signifikante Riesenveränderungen wird es da nicht geben. Da wird es vielleicht nur 2-3 Überraschungen geben, die wir so nicht kennen. Aber das werden keine großen Eingriffe im Betriebssystem sein.
Ja, denkst du, da kommt nicht mehr so der Riesending?
Ich glaube es nicht. Wenn da jetzt ein Riesending wäre, dann hätten die, also das Riesending hätten die dann schon bei der Präsentation rausgelassen. Ich glaube nicht, dass die so lange so was Riesengroßes rauslassen können. Allein schon dass es nicht in der Beta ist, weil solche Dinge müssen natürlich auch getestet werden. Die können die natürlich dann nicht erst zum Schluss rauswerfen, in Anführungsstrichen, ungetestet, nicht in der Beta-Version. Also das glaube ich nicht.
Ja, gut. Der Safari bekommt die soziale Einbindung, also Tweets direkt aus dem Safari raushauen und Facebook auch. Eigentlich, wie wir es ja vom iOS her kennen, ist nichts, was dich umhaut, nehme ich an.
Facebook sowieso nicht so, Twitter schon mehr, ja, aber haut mich jetzt nicht so um.
Ja, ich denke, es ist einfach praktisch, wenn du irgendwo auf der Seite bist, dass du gleich vertwittern oder dass du, wo du was vertwittern möchtest und nicht über diese Social Buttons gehen möchtest, hast du da die Möglichkeit, es einfacher zu machen oder anders zu machen.
Ja,
aber eben, klar. Ist nicht so ein Riesending, das einen umhaut.
Nein, das sind halt, also für mich ist dieses Mavericks im Endeffekt nur eine gute Politur von Mountain Lion und es ist, wie gesagt, ein Feintuning. Also für mich ist es jetzt kein Riesensystem-Update. Es ist nur wirklich eine.
Ich kann sagen, der Punkt mit dem Apps im Hintergrund, die dann nicht mehr Prozessor und RAM brauchen, solche Geschichten, denke ich, doch ist ein großer Schritt. Die Punkte, die wir jetzt hier besprechen, sind sicherlich nicht irgendwie so die Riesendinge.
Ja, das, was unter der Motorhaube passiert, da magst du recht haben, ja.
Genau.
Speziell auch dann im Notebook-Bereich mit dieser Stromspartechnologie und in Verbindung mit dem Haswell-Prozessor mag das natürlich dann auch noch eine deutliche Verbesserung sein der ganzen Systemleistung und auch der Akkuleistung letztendlich. Mhm. Bloß wie gesagt, ich habe kein MacBook Air im Moment mit Haswell-Prozessor. Ich kann es nicht testen und ich kann das halt dieses Zusammenspiel nicht konkret testen, dass diese Stromersparnisse jetzt wirklich, dass ich das wirklich spürbar nachvollziehen kann.
Ja, auf was ich mich noch sehr freue, ist Maps, die Map-App, die kommt. Mhm. Vor allem solche Geschichten, wo schnell eine Route raussuchen. Meine Frau macht das sehr viel und sucht sie dann raus auf dem Mac. Geht nachher ans iPhone, muss es da wieder eingeben. Das macht natürlich ganz viel einfacher, das Ganze dann rüberzugeben.
Also die Übergabe der Route auf das mobile Gerät, genau. Das ist natürlich fein, ja klar.
Genau, das macht Spaß. Das hat ja Google hat ja das auch mit ihr in der Google Map drin, auf die Google Map App zu übertragen. Und solche Dinge machen dann schon Spaß, wenn du nicht zweimal den ganzen Weg oder die ganze Adresse und alles eingeben musst. Mhm. Gut, dann würde ich doch sagen, freuen wir uns, wenn es rauskommt und schauen dann weiter, was da noch, vielleicht noch was Kleines oder Größeres mit drin ist.
Klar, wir lassen uns überraschen und wir hoffen, dass wir noch eine Überraschung bekommen.
Genau, möge sie noch so klein sein. Wir lieben ja Überraschungen.
Genau.
Ja, iWorks gibt es ja seit der letzten Keynote auch in der iCloud. Und Apple hat das Ganze jetzt geöffnet. Es ist nicht mehr nur für Beta-Nutzer nutzbar, sondern für jedermann. Hast du schon mal selber ausprobiert? Numbers, Pages und Keynotes?
Ich darf es ja gar nicht sagen. Natürlich habe ich es ausprobiert, ja. Aber ich nutze iWork eigentlich ganz selten, da ich viel mit Microsoft-Leuten zusammenarbeiten muss. Also nicht mit Microsoft-Leuten, sondern Leute, die Microsoft-Produkte nutzen, also speziell auch Office-Produkte nutzen, bin ich dazu gezwungen, als ein Microsoft Office für Mac zu benutzen. Und ich muss dann halt mehr oder weniger mit Microsoft Office für Mac arbeiten.
Ja, gut, also ich freue mich sehr, weil es gibt so gewisse Dinge, wie wir unsere Shownotes, die machen wir in diesem Google Docs-Zeugs dran. Ich habe andere Geschichten, die ich in dem Google Doc drin mache. Und da habe ich jetzt doch bei einigen Dingen umstellen können und kann das jetzt direkt im Browser auch über iWorks machen. Da bin ich wirklich froh, weil ich wollte schon länger ein bisschen da weg von Google Docs.
Naja gut, es liegt aber letztendlich auch in einer Cloud und in einem Datencontainer, wo du letztendlich nicht die volle Transparenz und die volle Kontrolle hast. Ob du es letztendlich bei Google liegen hast oder bei Apple, da kann man sich halt letztendlich aussuchen, wer ist weniger böse, Google oder Apple. Aber die volle Kontrolle hast du auch nicht über die Daten.
Nee, da geht es auch wirklich um Kleinigkeiten, die ich darüber mache. Ist einfach praktisch, dass ich habe auf einem Rechner habe ich iWorks nicht drauf und da bin ich froh, dass ich jetzt auch über die Cloud halt schnell mal was editieren oder was rauslesen kann darüber. So, einfach eben. Und das andere ist halt eben, es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld das du bist. Ich habe ja auch das Office 365, um über die Microsoft-Apps das Ganze zu machen und habe da auch schon ein paar Dinge von Google abgezogen in die Microsoft Cloud. Also es ist immer in der Cloud, aber das Cloud, finde ich, einfach ist extrem praktisch. Muss eben dazu sagen, wie du gesagt hast, das sind alles Kleinigkeiten, die ich auch irgendwo auf einen Webserver hängen könnte, aber die automatische Synchronisation mit dem jeweiligen Programm macht es mir einfach. Ich mache da nicht irgendwelche Briefe an Anwalt oder solche Geschichten da rein.
Ja, man muss immer überlegen, was macht man mit Google Docs und was macht man nicht mit Google Docs oder mit der iWork Cloud etc.
Genau.
Da muss man halt abwägen und so ein bisschen den gesunden Menschenverstand einschalten, dann denke ich, ist man da gut bedient. Ich meine, wir zum Beispiel machen ja halt die Sendungsvorbereitung in Google Doc und das ist eigentlich völlig uninteressant, ob das jetzt ein Dritter mitlesen würde oder nicht, weil die letztendlich die Shownotes ja sowieso veröffentlicht werden, also ist das völlig witzlos. Das ist ein Dokument, was eigentlich jeder einsehen könnte.
Wir haben es damals bei Google gemacht, weil wir eben unterschiedliche Nutzer hatten, die auf unterschiedlichen Systemen zu Hause waren.
Ja, dieses Google Doc ist halt so der kleinste gemeinsame Nenner, was jeder nutzen kann und was auch plattformübergreifend funktioniert.
Was sich jetzt eben mit Microsoft Office 365 auch geändert hat und sich mit der iCloud quasi, es kann auch ein Windows-Nutzer eine iCloud sich ordnen und dann über iWorks arbeiten. Ist ja nicht gezwungen, das am Rechner lokal auszuführen. Das kann ja über die Cloud
gehen. Ja, weil es halt über den Browser läuft, das ist richtig, genau.
Da hat jetzt jedes System auch wieder ein offenes Ding in dem Sinn.
Hört mehr Geek Talk!
Apple hat sich einen Levi's Manager geangelt.
Ja, da ist einiges passiert. Und der ist halt für den Bereich der Retail-Geschichten zuständig, aber auch, wie gesagt, nur ein Teilgebiet, also nicht komplett in den Retail-Bereich. Und da gab es schon nach meiner Meinung sehr viele Gerüchte, die ich persönlich nicht so unterstreichen kann. Viele haben gesagt, ja, das geht wieder in Richtung Smartware, weil sie ja letztendlich ein paar Wochen davor sich einen Kollegen von Yves Saint Laurent geangelt haben und jetzt den Levi's Manager. Ich glaube, dass mit dem Levi's Manager, das war jetzt nur ein Zufall, dass der
auch aus der Modebranche
kommt. Auch aus der Modebranche kommt, weil er dort auch in dem Modebereich für den Retail und den Vertriebsmarkt zuständig war. Und man sieht es auch ganz deutlich, er ist halt im Retail-Bereich tätig und nicht irgendwo in der Produktentwicklung. Also ich glaube nicht, dass der irgendwas mit Smartware oder in der Richtung zu tun hat. Das ist nur ein Zufall. Das passt halt jetzt nur so gut in die Gerüchteküche. Man kann sich das halt so zurechtlegen. Aber objektiv gesehen glaube ich das nicht.
Es kommt ja da noch dazu, dass er, wie du gesagt hast, ist ja nur ein Teil, also eben Westküste von der USA tätig, und es ist nicht die Stelle, die eigentlich schon lange, nee, so lange ist nicht mal, die einfach offen ist vom Retail-Division weltweit. Also es ist nicht der große neue Mann in dem Bereich, sondern wie du gesagt hast, einfach ein Teil von der USA. Also nicht unwichtig, weil da haben sie einiges an Stores, aber dennoch. Ich denke, dann gehen wir zum nächsten Thema über an der Gamescom. Die war in Köln, glaube ich.
Richtig, genau, ja.
Ja, da hat man ja jetzt im Nachhinein oder schon während der Gamescom besser gesagt herausgefunden, dass die Nutzerschaft, welche sich an der neuen PlayStation vergnügt hat, nicht auf einer solchen, wie vorgegaukelt, unten dran stehend gespielt hat, sondern an einem Rechner, der auf Windows 7 basiert hat.
Tja, also was mit diesen beiden Konsolen so im Moment los ist, wie das Ganze begonnen hat mit der Pressekonferenz, mit der Präsentation von Microsoft.
Mit Sony zuerst.
Sony war ja zuerst, wo sie quasi nur den Controller gezeigt haben. Und dann kam Microsoft und hat das Gerät gezeigt und hin und her. Und das weiß ich nicht. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Markt und auch ein relativ sensibles Thema, finde ich. Und ja, dass die sich ja jetzt ein Windows-PC hingestellt haben, das passt jetzt alles zu diesen ganzen Negativgerüchten oder diesen ganzen negativen Ereignissen, die es in der Vergangenheit schon gab, um diese beiden Konsolen herum. Also die Gamer und die Konsolenspieler, die sind doch im Moment nicht zu beneiden mit dem, was da so in dem Bereich abgeht.
Ja, es gehen ja so die Gerüchte rum, dass die Erstbesteller da ziemlich arme Tropfe sind, weil eben unausgereifte Hardware oder unausgereiftes OS, was auch immer da der Fall ist, weshalb sie da auf einen anderen Rechner gesetzt haben. Das andere, was zu sagen ist, es gab einen riesen Aufschrei, weil weder PlayStation 4 noch die Xbox One abwärtskompatibel ist. Das hatte damit zu tun, dass sie mehr, jetzt salopp gesagt, auf PC-Hardware setzen. Und da ist ja natürlich dann der Weg von einem Spiel auf dem PC statt auf der Konsole relativ klein. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also ich glaube, das macht auch Sinn, dass die Hardware relativ
identisch
ist, weil bei der Entwicklung der ganzen Spiele ist es natürlich einfacher, wenn man das Ganze portieren möchte vom PC auf die Konsole, ist der Weg einfacher und die Programmierung und die Umsetzung wahrscheinlich wesentlich einfacher, als wenn man jetzt komplett fremde Prozessoren hat. Und dieses Portieren auf das andere System wird wahrscheinlich so viel einfacher sein.
Man muss ja bedenken, dass ja nicht nur für die Konsolen das Ganze gemacht wird, sondern seit ein paar Jahren auch für iPhones, für Android-Devices und neu auch für die Windows-Phone-Geschichten. Und das braucht ja auch zusätzliche Arbeit. Von dem her ist das sicherlich eine Riesenerleichterung. Aber dennoch, ja, wäre es doch schöner gewesen, hätte man auf der richtigen Hardware spielen dürfen.
Ja, okay. Oder sie hätten es offen darlegen müssen, dass das dementsprechend keine PlayStation 4 ist. Sie hätten halt transparent agieren sollen. Vielleicht wäre das positiver angekommen, als wenn sie das heimlich machen und es dementsprechend so rausgekommen ist.
Auf jeden Fall. Aber eben kam es ja im Frühling schon bei Microsoft raus mit der One. Diesmal gab es bei der Gamescom, war da die One auch, aber Gerüchte zumindest in diese Richtung gab es nicht. Dieses Mal kam das von Sony, von der PlayStation.
Richtig.
Müssen wir mal so einen Gamescom-Gänger fragen. Vielleicht der Gerd, der weiß da ja ein bisschen mehr. Oder vielleicht hört er uns, ja? Dann kann er gerne einen Kommentar hinterlassen.
Okay.
Oder sonst ein Hörer, der natürlich mit Games ein bisschen affiner ist, als wir das sind.
Richtig.
Ich habe vor 2-3 Wochen mal Adata ins Spiel gebracht mit der Platte, mit der Dash Drive. der 27er damals, dieser ultradünnen und kratzfesten aus Stahl, Tobi. Und in den letzten Tagen erreichte mich ein weiteres Paket von Adata mit einer sehr interessanten Platte. Vor allem, ich habe ja vor einem Monat circa ein Poughkeepsie Network Magazin, ich habe da mal ein bisschen mit iBooks gebastelt, rausgehauen, und da ging es eben um Camping-Gadgets. Wir werden das gerne auch in den Shownotes verlinken, für diejenigen, die das nicht gesehen haben. Und da ging es, was da mir noch gefehlt hat, war Hardware, die für den Außenbereich im Bereich Speicher geeignet war. Und da passt diese Dashdrive Durable HD 710 perfekt rein. Ich glaube, du hast dir die auch schon mal angeschaut, Tobi?
Also ich habe mir die jetzt theoretisch auf dem Papier angeschaut, und bei der Sendungsvorbereitung habe ich das so ein bisschen nebenbei getan. Und ich muss sagen, ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne externe Platten mag, gerne 2,5 Zoll Platten mag und so ein bisschen Plattenfetischist bin, sprich Backups, und mich interessieren einfach so ein bisschen die neuen Plattenkonzepte letztendlich. Und es gibt viele externe Platten, und die Platten gleichen sich eigentlich in vielen Dingen und heben sich nur in Detaillösungen ab. Die eine ist ein bisschen dünner, die eine hat ein anderes Material, aber
ist kratzfest.
Aber diese Platte ist doch grob unterschiedlich. Das heißt, die ist absolut wasserdicht, stoßgeschützt, und es gibt da verschiedene Zertifizierungsstufen und verschiedene,
Testreihen.
Testreihen, ja, nicht Testreihen, sondern in Deutschland würde man sagen, es sind DIN-Nummern, also nach DIN-Norm so und so viel. Und wenn es dieser Nummer entspricht, kann man von folgenden Belastungen ausgehen oder von folgenden Belastungen, die man dieser Platte zufügen kann. Im Bereich, dann gibt es diese SIP-Zertifizierung, SIP 57, SIP 52, und diese Platte ist nach einer Art militärischen Belastungsstandard, also nach einem US-amerikanischen Belastungsstandard getestet worden, und der nennt sich, also der hat den griffigen kurzen Namen IEC 529 IPX7, also das kann sich jeder merken, ich konnte es nicht, musste ich mir notieren vor der Sendung. Und das garantiert dann halt, wenn diese Platte nach diesem Standard zertifiziert ist, eine extrem hohe Belastung. Und man kann halt auch nach dieser Nummer suchen, und man weiß genau, was einen erwartet. Weil nur wenn diese Nummer auch draufsteht, kann man diese Platte auch nach diesen Kriterien halt belasten. Und zudem, das Ding ist extrem günstig. Ich habe mal vorhin nachgeschlagen im Internet. Das Ding kostet knapp 87 Euro mit einer 1 Terabyte 2,5 Zoll Platte. Also für das, was das Ding kann, absolut günstig.
Da haue ich noch einen drauf. Wir werden einen Amazon-Link reinhauen. Da ist die sogar 85,95, also noch ein bisschen günstiger.
Ja,
also unglaublich. Also ich finde auch, weil teilweise so ein Terra kriegst du, kriegst du ähnliche Platten auch für den Preis, aber dann habt ihr nicht diesen Schutz. Und der, den du genannt hast, das ist der Wasserschutz, also der wasserfeste Schutz. Das heißt, die Platte kann bis zu einer halben Stunde in bis zu einem Meter tiefen Wasser liegen. Es passiert dir nichts, wenn ihr unten schön den Plöppel zumacht, dieses Silikonteil. Und das andere ist, es hat nochmals einen in meinen Augen noch griffigeren Namen, der MIL-STD-810G516,6-Drop-Test. Du kannst das Teil auch wirklich durch die Wohnung schmeißen, und euren Daten passiert damit nichts. Wie du gesagt hast, es sind zwei militärische Standards dahinter, und eben da kann man es im Outdoor richtig gut genießen mit den Platten.
Und es gibt ja auch Konkurrenzprodukte, die sind aber wesentlich teurer. Da liegt man deutlich über 100 Euro. Und ich kann.
Lassi zum Beispiel.
Richtig, ich kann jetzt natürlich nicht mutmaßen, welche Platte besser funktionieren wird. Ich habe jetzt beide Platten nicht im A- und B-Vergleich gehabt, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber preislich sieht so eine Lassi-Platte über 130 Euro mit der gleichen Kapazität. Und da ist das schon mal ein Hingucker, dass man einfach mal sich mit dieser Platte beschäftigt, die halt bei 85, 86 Euro liegt.
Dann darf ich kurz einhaken. Ich darf sie vergleichen, weil ich hatte beide. Der Unterschied, ich glaube, mittlerweile gibt es auch bei Lassi eine mit USB 3.0. Hier hast du 3.0. Die ich getestet habe, war noch 2.0. Mhm. Und ein anderer cooler Unterschied, finde ich, ist, du hast so eine Silikon-Ummantelung bei dieser Platte. Und in die Silikon-Ummantelung ist das Kabel eingemacht. Es geht so rund ums ganze Gehäuse. Also du hast das Kabel immer mit dabei. Und es ist auch recht stark im Silikon drin. Also auch wenn die Platte mal runterfällt und zwei, dreimal sich überschlägt, das Kabel bleibt an der Platte dran. Das ist wirklich, also ich bin begeistert von der Platte. Mhm. Ich habe richtig Freude an dir. Und werde sie dann für ein Testvideo auch noch mal kurz ins Wasser halten. Oder kurz, ein bisschen länger. Eben 30 Minuten darf man ja.
Das wird ja dann nur interessant, wenn du auf dieser Platte dein einziges Backup drauf spielst und keine anderen Backups hast. Dann bist du risikofreudig.
Ach, ich habe schon mein Produktiv-iPhone ins Wasser gelegt, eine ganze Stunde schon. Ich bin risikofreudig, aber einzig Backup? Mal schauen, ich werde was unique da drauf machen. Ja, doch, das werde ich.
Gut.
Mal schauen, bin gespannt. Auf jeden Fall eine Platte für alle, die im Outdoor unterwegs sind, also draußen unterwegs sind und sich eine Platte suchen. Ist sehr empfehlenswert, kann ich wirklich sagen. Da gibt es auch einen USB-Stick, der S107. Der hat das genau gleiche, schockresistent und wasserdicht.
Mhm, okay.
Praktisches kleines Teilchen. Einfach so, als zum Abrunden.
Gut.
Ja, aber genug der Werbung. Ja, haben wir noch ein Thema?
Diese Fragen, die bekomme ich in letzter Zeit sehr oft gestellt. Also ich habe keine Themen mehr.
Hast du keine Themen mehr? Nee, ich glaube auch nicht. Dann dürfen wir uns nächste Woche wieder auf den Gerd freuen. Der ist ja wieder, hat sich ja angekündigt, dass er dann wieder mit dabei ist.
Tja, dann haben wir es, gut.
Dann danke ich doch dem lieben Hörer, dass er sich seine kostbare Zeit aufbringt, um unseren kleinen Podcast regelmäßig zu hören. Wir freuen uns über Kommentare, über E-Mails, über jegliche Rückmeldung sowie Bewertungen auf iTunes und wo auch immer. Und würde sagen, das komplette Team vom Geek Talk wünscht dir, je nachdem, wenn du uns hörst, morgen, mittags oder abends, einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.